Hypo Niederösterreich intern. Der Wirtschafts- und Kapitalmarkt-Podcast der Hypo Niederösterreich. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Hypo Niederösterreich intern. In unserer ersten gemeinsamen Podcast-Ausgabe wollen wir euch über die neuesten Entwicklungen zur Konjunktur und zum Kapitalmarkt informieren. Wir, das sind Uwe Erismann und ich, Petra Skala. Ja, Uwe, du bist seit mehr als 14 Jahren bei uns in der Hypo Niederösterreich Experte für Konjunktur- und Kapitalmarktberichte und für Schweizer Frankenprognosen. Und heute gestalten wir erstmals einen Podcast gemeinsam. Und ich würde sagen, dann steigen wir gleich einmal in die Thematik ein, um ein bisschen einen Überblick zu geben. Und ich glaube, da kommen wir in Zeiten wie diesen einfach am Pandemiegeschehen nicht vorbei. Das Thema hat uns jetzt in den letzten 1,5 Jahren wirklich massiv in Atem gehalten. Wie schätzt du die aktuelle Situation auf den Märkten ein und ist das Schlimmste schon ausgestanden?
Also wenn uns eins dieser Virus, diese Pandemie gelehrt hat in den letzten gut 1,5 Jahren, ist, dass man da sehr vorsichtig mit Einschätzungen sein muss. Und ich bin ja auch kein Virologe, aber der große Hoffnungsträger war ja immer die Impfstoffe. Das ist Anfang des Jahres gerade in Europa mühsam angelaufen. Aber der Impfprozess hat dann deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Und heute muss man schon sagen, zumindest in den meisten Industrieländern ist es so, dass ein hoher Anteil Geimpfter gibt, aber natürlich auch noch einen nicht unbeträchtlichen Anteil derer, die schon genesen sind. Also das sind die, die sozusagen immun sein sollten, zumindest gegen schwere Verläufe. Und wenn man beide zusammennimmt, dann spricht das schon dafür, dass diese Pandemiewelle, in der wir ja wahrscheinlich aktuell sind, in der vierten, und Herbst, Winter ist immer problematisch, dass wir auf jeden Fall einen deutlich milderen Verlauf erleben werden, vielleicht schon höhere Neuinfektionen, aber keine Überlastung des Gesundheitssystems, und um das geht es ja. An den Märkten spielt Corona eigentlich nahezu keine Rolle mehr. Das kann sich natürlich drehen, sollte gerade beispielsweise eine neue Mutation auftreten, die sich dann herausstellt, dass die dann gefährlicher ist, ansteckender ist als die aktuelle Delta-Variante. Aber Virologen gehen davon aus, dass dieser Virus allmählich an das Ende seines Evolutionsprozesses kommt. Das heißt nicht, dass es nicht weiter Mutationen gibt, die wird es ständig geben, aber dass er nicht mehr gefährlicher wird. Ja. Aber muss man abwarten. Ja.
Also das heißt, das Schlimmste ist sozusagen
voraussichtlich ausgestanden. Ich gehe im Basisszenario, in unserem und in meinem Basisszenario davon aus, und ich glaube, das ist auch der große Konsens am Markt.
Ich glaube, dann ist es interessant, wenn wir dann gleich einmal einen Blick auf die Konjunkturentwicklung werfen. Ja. Global gesehen, und dann ist natürlich für uns auch besonders spannend, wie sieht es aus für Europa und natürlich explizit für Österreich?
Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, muss es kurz machen. Also wir haben, was mir ganz wichtig ist, auch an dieser Stelle nochmal zu betonen, diese Wirtschaftskrise, die wir ja seit letztem Jahr haben, unterscheidet sich massiv von allem anderen, was wir vorher gesehen haben. Vor allem darf man keine Parallelen eindeutig ziehen zu 2008, 2009, denn das war ein exogener Schock. Der hat also anders als 2008, wo es viele Ungleichgewichte gegeben hat, Übertreibungen an Immobilienmärkten, an den Kapitalmärkten, das war bis 2019 oder Anfang 2020 nicht. Also hier kam sozusagen eine Gesundheitskrise, war der Auslöser. Die hat politische Reaktionen gefordert, um sie einzudämmen. Diese Reaktionen haben zu einem starken Wirtschaftseinbruch geführt. Aber klar war von Anfang an, wenn dann diese Restriktionen zurückgenommen werden, insbesondere in Kombination mit den ganzen Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die ja dann gleich von Anfang an ergriffen wurden, dass dann auch ein sehr dynamischer Erholungsprozess stattfinden wird. Und wenn man sich die Wirtschaftsdaten in den letzten Quartalen, also vor allem seit dem dritten Quartal letzten Jahres anschaut, Europa ist ein bisschen eine Ausnahme, aber gerade USA, China und andere Teile in der Welt sind eigentlich in einem stetigen dynamischen Erholungsprozess. Und Europa hat aufgrund der Fortschritte bei dem Impfprozess dann sozusagen das nachgeholt und ist seit dem zweiten Quartal in diesem Jahr auch in einem sehr dynamischen Erholungsprozess. Ja.
Ein Thema, von dem man jetzt permanent hört und liest, sind die sogenannten Versorgungsengpässe. Also mir fällt jetzt ein, beim Hausbau zum Beispiel Holzengpässe oder bei der Automobilindustrie die Halbleiterkrise. Wie belastet das eigentlich die Wirtschaftsentwicklung? Wird das da irgendwie mit eingerechnet?
Ja, schon. Also ich meine, es hat sich ja schon relativ früh am Jahresanfang abgezeichnet, dass es da in Teilbereichen zu Engpässen kommt. Das hängt eben an dieser speziellen Art dieses Konjunkturverlaufs, den ich ja kurz zuvor skizziert hatte, also starker Einbruch und dann extrem schnelle Erholung, was eigentlich alle Wirtschaftsakteure, Unternehmen, Verbraucher etc. so wahrscheinlich kaum erwartet haben. Ja, am Anfang, als die Pandemie ausgebrochen ist, wurden sozusagen die Produktion runtergefahren, die Kapazitäten runtergefahren und diese schnelle Erholung innerhalb von wenigen Wochen, das war sehr dynamische, wie gesagt, auch angeheizt durch fiskalpolitische Anreize, hat zu einem deutlichen Nachfrageanstieg geführt. Dann kommen halt so ein Thema noch dazu, Digitalisierung hat durch die Pandemie ja nochmal einen zusätzlichen Push bekommen. Rohstoffe, da hatten die Jahre vorher durchaus immer auch Probleme. Da wurden dann über Jahre hinweg eher Kapazitäten zurückgefahren beziehungsweise Investitionen zurückgestellt. Und das führt halt in so einer extrem dynamischen Erholungsphase zumindest temporär zu Engpässen und das erleben. Oder beispielsweise bei Frachtkosten, die wurden, also Frachtkapazitäten wurden 2020, als die Pandemie ausbrach, total zurückgefahren und jetzt fehlen die halt. Also die werden zwar sukzessive schon wieder aufgebaut, aber das geht nicht so schnell, wie die Nachfrage angesprungen ist. Also diese Engpässe werden uns auch noch eine Zeit lang verfolgen. Wenn man sich die Preissprünge gerade bei manchen Rohstoffen anschaut, zuletzt vor allem Gas, also wo innerhalb von wenigen Wochen eine Verdreifachung, Vervierfachung, also je nachdem, auf welche Gasbenchmark man schaut, stattgefunden hat. Also das sind schon aus meiner Erfahrung eindeutig Anzeichen einer massiven Übertreibung. Also es gibt schon Engpässe, also deswegen ein Teil dieses Anstiegs ist schon gerechtfertigt, aber ich glaube schon, dass da auch spekulatives Geld, Hedgefonds etc. diese Situation ausnutzen und das dann die ganze Bewegung noch etwas verschärfen und dynamischer gestalten, als es ohnehin wäre.
Ich denke, ein Thema, das da dazu auch passt und vor allem sehr heiß auf den Märkten diskutiert wird, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, ist natürlich das Thema Inflation. Ist da die Spitze schon erreicht oder wie glaubst du, dass sie sich weiterentwickelt?
Also wie gesagt, wir sind da in einem extrem dynamischen Prozess aktuell drin. Ich würde sagen, sogar ein Großteil dieser Inflationsbewegung, Inflationsschubs, den wir dieses Jahr sehen, war ohnehin erwartbar. Also wir haben einmal Basiseffekte, die haben wir in jedem Jahr immer wieder mal drin, aber natürlich letztes Jahr sind die Rohstoffe massiv eingebrochen. Wie gesagt, auch die Frachtkosten sind massiv runtergegangen. Jetzt haben wir genau die entgegengesetzte Bewegung. Also immer wenn so extreme Bewegungen zuerst nach unten, nach oben stattfinden, dann spiegelt sich das natürlich auch in der Inflationsentwicklung wieder. Dann haben wir natürlich neben den Basiseffekten konjunkturelle Effekte, also wie gesagt, letztes Jahr eigentlich eine, wenn auch kurze, aber extrem scharfe Rezession. Jetzt sind wir eigentlich dieses Jahr und voraussichtlich nächstes Jahr in einer ziemlichen Boomphase, wenn man sich rein die Wachstumsraten anschaut, die wir haben oder für nächstes Jahr erwartet werden. Und dann wird es aber eine gewisse Normalisierung geben. Ja, und ich glaube auch eine gewisse Normalisierung bei den Inflationsraten. Und ich rate jetzt nicht bei jedem Monat, wo vielleicht wieder ein neues Hoch bei der Inflationsrate vermeldet wird, das irgendwie in die Zukunft zu extrapolieren, sondern wie gesagt, wir sind hier sicherlich an der Spitze. Das wird sehr schnell, glaube ich, auch in den nächsten Monaten sich umdrehen. Also dann kommen diese ganzen Effekte, wie Basiseffekte etc., die kommen dann auch wieder zurück und spielen sogar dann eine positive Rolle, indem die Inflation runterkommt. Aber wann jetzt genau das Peak ist, das glaube ich, sollte man auch gar nicht versuchen zu prognostizieren. Aber die Spitze, also der Großteil der Bewegung haben wir hinter uns. Ja.
Aber ich sehe das mal so, dass Inflation und Konjunkturentwicklung natürlich Hand in Hand gehen und sich eine das andere dann ergibt. Wie siehst du dann die Auswirkungen insgesamt von Inflation zur Konjunkturentwicklung weltweit, europaweit und natürlich für uns ganz besonders interessant österreichweit?
Also grundsätzlich sind die Konjunkturaussichten nach wie vor gut, aber wir erleben ja schon aktuell anhand der aktuellen Konjunkturdaten, die laufend reinkommen, dass natürlich diese Engpässe auf der einen Seite die Industrieproduktion massiv belasten. Also anders als zu erwarten wäre, wenn die Unternehmen hohe Auftragseingänge haben, hohe Auftragsbestände, dann führt das in der Regel zu einem hohen Anstieg der Produktion. Das fällt teilweise in Europa komplett aus bisher in diesem Jahr, weil die Unternehmen zwar auf riesigen Auftragsbüchern sitzen, aber die aufgrund der mangelnden Rohstoffe, Vorprodukte, eben nicht produzieren können, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja. Also das ist aber in der Regel ist das sozusagen dann nur eine Verlagerung in die Zukunft. Aber natürlich auch bei den Konsumenten ist es so, wenn die Preise so stark steigen, überlegen sich die einen oder anderen eben schon, ob sie die Ausgabe, die sie vorhaben, vielleicht gerade jetzt machen oder ob man nicht sogar vielleicht zuwartet. Das kann aber auch in Zukunft den anderen Effekt haben, wenn man Angst hat, dass sozusagen die Inflation dauerhaft wird, dass dann so dadurch sozusagen der Konsum zusätzlich angeregt wird. Also muss man abwarten, wie die Konsumenten reagieren, aber die Stimmung zum Beispiel gerade in den USA, wo es dort super läuft, wenn man sich die Konjunkturdaten anschaut, ist die Stimmung nach wie vor sehr gedämpft, was die Verbraucher anbelangt.
Jetzt leben wir ja in Österreich nicht auf einer Insel und auch Europa ist alleine nicht zu betrachten, sondern ich glaube, wir müssen schon bei vielen Dingen in der Wirtschaft auch ein bisschen in die Ferne schauen und da ist natürlich China auch ein großes Thema. Und gerade wenn man nach China blickt, gibt es ja dort im Moment ein sehr, sehr spannendes Thema zu beobachten. Nämlich, man glaube ich, kann sagen, dass der chinesische Immobiliengigant Evergrande ja in einer finanziellen Bredouille steckt. Und jetzt interessiert mich, was eine Pleite dieses Unternehmens bedeuten würde. Würde das Chinas Wachstum rapide bremsen? Gibt es da globale Auswirkungen? Und versetzt das auch die internationalen Aktienmärkte ein bisschen in Alarmbereitschaft?
Das sind alle sehr, sehr gute und spannende Fragen. Manche haben ja schon geschrieben, sie sehen in dieser Evergrande-nahenden Pleite sowas wie den Lehman-Moment. Das halte ich für absolut überzogen. Vielleicht darf ich noch ein bisschen weiter ausholen. Also was ja letztendlich wahrscheinlich auch diese Krise bei Evergrande mit ausgelöst hat, ist einfach, dass die chinesische Regierung schon im letzten Jahr, aber vor allem in diesem Jahr, die regulatorischen Zügel deutlich anzieht. Ja. Und da könnte durchaus, glaube ich, auch der Westen ein bisschen davon lernen, weil sie einfach sehen, dass viele Tech-Unternehmen, gibt es ja auch ein paar ganz große in China, zu mächtig werden, dass das auch zu gesellschaftlichen Ungleichgewichten führt und das will die Regierung nicht. Und deswegen hat man zunächst begonnen mit dem Tech-Sektor, den stärker zu regulieren, dann den Immobilienmarkt. Hier haben sie auch in den letzten Jahren immer schon wieder Blasen abgezeichnet, dann hat die Regierung kurz ein bisschen auf die Bremse getreten, dann hat sie die Wirtschaft abgeschwächt, das wollte man nicht, und dann hat man wieder Gas gegeben. Das war bisher ganz toll, aber man kommt halt zunehmend ans Ende dieser Möglichkeiten, weil man dadurch ja eigentlich Blasen nie wirklich bewältigt, sondern immer weiter aufbläst. Ja. Und aktuell, wie gesagt, zuerst Tech-Unternehmen, Immobilienbereich, momentan dann im Bildungsbereich haben sie da einiges gemacht, was Regulierung anbelangt. Aktuell sind gerade die Banken in Bearbeitung sozusagen. Und diese stärkere Regulierung wird natürlich in der Zeit, wo sie passiert, dazu führen, dass sich das Wachstum abschwächt. Also, und dann kommt jetzt eben dieser spezielle Fall noch dazu. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, deswegen sage ich nochmal so als grobe Orientierung. Ich glaube, so um die 25% der Wirtschaftsleistung in China kommt aus dem Immobiliensektor. Das kann man sich vorstellen, also das ist weit, weit mehr, als wenn man es jetzt zum Beispiel mit Europa oder USA vergleicht. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn es dort Probleme gibt, länger anhaltende Probleme, dann wird dieser Sektor natürlich für diese Zeit massiv belastet und damit kommt natürlich auch generell das chinesische Wirtschaftswachstum runter. Ja, also für China ist es natürlich schon ein größeres Problem. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu einer absoluten Kettenreaktion kommt. Das ist für die Regierung eine schwierige Gratwanderung. Auf der einen Seite muss sie diese Exzesse, die sich gebildet haben, Spekulationsblasen bekämpfen. Auf der anderen Seite hat sie kein Interesse, dass daraus jetzt eine Wirtschaftskrise wird. Und insofern gehen alle davon aus, auch ich, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Regierung natürlich eingreift. Aber für Kapitalinvestoren, insbesondere für ausländische, kann das ziemlich eine bittere Erfahrung werden in nächster Zeit. Ja.
Und wenn wir gleich zu unserem großen Nachbarn kurz schauen, die hatten erst Bundestagswahlen. Da blieb ja auch kein Stein auf dem anderen. Man weiß jetzt noch nicht, welche Ampelkoalition es letztendlich wirklich geben wird. Schätzt du da irgendwelche Auswirkungen auf die Konjunkturentwicklung ein?
Also der schlimmste Fall, der passieren hätte können, zumindest jetzt aus Sicht eines Kapitalmarktexperten, wäre eine rot-rot-grüne Regierung gewesen. Das ist Gott sei Dank uns erspart geblieben und CDU, CSU ist natürlich geschwächt, aber die FDP, ohne die geht es nicht, die werden in der Regierung sein und die werden sozusagen sehr linke Fantasien, die sicherlich teilweise vorherrschen bei den anderen beiden Parteien, sind für mich schon ein Garant, dass sie das nicht zulassen. Also insofern glaube ich jetzt nicht, dass man gravierende Veränderungen aufgrund der neuen Bundesregierungen zu erwarten haben.
Ich glaube, ein wichtiges Thema, das auf alle Fälle noch am Tisch liegt, ist der Ausstieg der Notenbanken aus der Rettungspolitik. Was bedeutet das? Wie ist das zu sehen?
Naja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir sind jetzt genau in so einer Phase, war ja auch absehbar, dass natürlich, also letztes Jahr haben ja nicht nur die Notenbanken, sondern auch alle Regierungen große fiskalpolitische Pakete aufgelegt, die Staatsverschuldung, die Neuverschuldung ist durch die Decke gegangen. Das diente natürlich alles dazu, sozusagen, um hier Schlimmeres zu verhindern. Das, glaube ich, hat auch ganz gut funktioniert, wenn man sich die Entwicklungen anschaut. Aber irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man da wieder zurück zur Normalität muss. Also es betrifft sowohl die Fiskalpolitik, aber jetzt auch die Geldpolitik. Und erfahrungsgemäß sind solche Wendepunkte, also wenn man von einer sehr lockeren oder ultra lockeren Geldpolitik hinschwenkt, und wir reden ja noch gar nicht von einer zukünftig restriktiven, sondern weniger expansiven Geldpolitik, dann ist es für die Märkte immer schwierig. Ja? Also es verändert sich was. Gleichzeitig kommen die Konjunkturdaten, die werden nicht mehr so gut ausfallen wie jetzt in den letzten Monaten. Zwar immer noch gut, aber nicht mehr so. Die Inflation steigt. Also da sind jetzt mehrere Dinge, die bisher ganz gut waren, die sich jetzt verschlechtern. Und dieser Umbruch ist meistens für die Märkte schwierig. Also ich gehe auch davon aus, dass es da zukünftig nicht mehr so toll laufen wird. Aber all along bleibe ich trotzdem optimistisch für die Entwicklungen an den Kapitalmärkten.
Also insgesamt eine spannende Zeit.
Sehr, ja.
Und ich glaube, dann ist es jetzt auch für uns Zeit für ein Schlussresümee. Was sind denn deine Schlussfolgerungen, Uwe, für deine Sicht auf die Entwicklung von Zins, Aktien, Währungen?
Also ich denke, was Zinsen anbelangt, und das ist ja eigentlich mein Metier, im Basisszenario rechne ich jetzt nicht mit dramatischen Zinsanstiegen, weil die Notenbanken wissen natürlich sehr genau um die Gefahr, wenn sie jetzt zu schnell rumrudern. Wir haben solche Entwicklungen ja beispielsweise 2013 in den USA gehabt, als Bernanke, damals Fed-Präsident, nur mal laut darüber nachdachte, dieses damalige Wertpapierprogramm zurückzufahren, hat es zu massiven Erschütterungen an den Märkten geführt. Ich glaube, daraus haben die Notenbanker gelernt. Sie bereiten die Märkte jetzt viel besser vor. Sie wissen auch, sie haben mit dieser Geldpolitik der letzten Jahre Vermögensblasen ganz bewusst auch entstehen lassen und aufgeblasen. Da ist kein Interesse da, die jetzt durch einen starken Zinsanstieg oder restriktive Geldpolitik wieder platzen zu lassen. Aber es wird eine schwierige Gratwanderung werden, weil auf der einen Seite müssen die Notenbanken gerade jetzt aktuell bei steigender Inflation ihre Glaubwürdigkeit bewahren. Sie sind sozusagen Hüter der Geldwertstabilität. Auf der anderen Seite können sie jetzt nicht zu stark, wie gesagt, in die andere Richtung gehen, nicht zu schnell in die andere Richtung gehen. Weil dann einfach diese ganze Erholung sehr schnell zum Stocken käme, weil dann auch an den Märkten eben deutliche Erschütterungen feststellbar wären. Also wie gesagt, eine schwierige Gratwanderung. All along glaube ich schon, dass die Notenbanken das hinbekommen, weil meine Einschätzung ist, wie gesagt, Inflation, das ist dieses Jahr extrem hoch, vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen höher als bisher erwartet, aber ich erwarte nächstes Jahr schon im Jahresdurchschnitt eine niedrigere Inflation als in diesem Jahr. Und auch was das Wachstum anbelangt, werden wir vielleicht eher wieder in die alten Wachstumsbandbreiten vor der Pandemie zurückkehren, als dass wir jetzt dauerhaft hohes Wachstum, aber ich glaube auch nicht, dass wir, was ja momentan sehr stark an den Märkten diskutiert wird, dass wir in ein echtes Stagflationsszenario reinkommen. Das heißt, kaum noch Wachstum, aber dafür deutlich höhere Inflation. Ist für mich jetzt nicht das Wahrscheinlichste, aber man lernt als Analyst, in Szenarien zu denken und diese Szenarien mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu gewichten. Und das ist ein dynamischer Prozess. Manchmal muss man halt dann das eine Szenario höher, das andere niedriger gewichten. Also muss man alles genau beobachten. Schlimm oder sehr negativ wäre es, wenn es jetzt wirklich zu echten Lohnpreisspiralen käme, und zwar mehr als nur in einem Jahr, sondern über die nächsten 2-3 Jahre, weil dann könnten die Notenbanken schon gezwungen werden, schneller die Zinsen anzuheben. Und mit den entsprechenden Auswirkungen dann wahrscheinlich auf die Märkte und am Ende des Tages auch auf die Realwirtschaft.
Ja, Uwe, danke vielmals. Ich würde mal vorschlagen, wir werden Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklungen gemeinsam weiter im Auge behalten.
Ich sowieso, auf meinen Job.
Du machst es tagtäglich und wir hören und sehen uns wieder hier im Tonstudio bei unserem zweiten Podcast. Ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass wir die Zeit für euch spannend gestaltet haben und laden euch herzlich ein, dass ihr das nächste Mal wieder beim Podcast mit Uwe Erismann und Petra Skala dabei seid. Danke fürs Zuhören.